klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Heute begrüße ich die Kulturmanagerin Dr. Gabriele Minz. Sie betreut in jedem Sommer mit ihrem Team, 2025 bereits zum 26. Mal, das Festival Young Euro Classic, bei dem sich während der Sommerpause des Konzerthauses Berlin Jugendorchester aus der ganzen Welt gewissermaßen die Klinke in die Hand geben. Im Jahr 2025 startet das Festival am 1. August. Liebe Frau Minz, herzlich willkommen bei Klangvoll.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute in Ihren Musikmaschinenraum als Festivalverantwortliche schauen, über die Anfänge des Festivals sprechen, über seine Entwicklung in mehr als 2,5 Jahrzehnten, über die Finanzierung, über besondere Herausforderungen, das Festivalpublikum und natürlich auch darüber, was uns im Sommer 2025 erwartet. Sie leiten ja ursprünglich eigentlich eine Unternehmensberatung, Sie sind als Kulturmanagerin tätig. Was machen Sie, wenn Sie nicht Young Euro Classic betreuen?
Wir bereiten Young Euro Classic natürlich das ganze Jahr über vor. Mhm. Es ist ein sehr großes Festival mit vielschichtigen Anforderungen. Aber wir arbeiten auch häufig mit anderen Kulturpartnern, wie zum Beispiel im letzten November haben wir mit Zentralasien gearbeitet, mit allen 5 Ländern und haben aus diesen Ländern Musiker und Filme hier nach Berlin geholt und wirklich ein ganz fantastisches Projekt gemacht, wo die Akteure sich auch gemäß ihren eigenen Traditionen eingebracht haben. Und das mündet dann in der Regel in Veranstaltungen. In diesem Fall war es mal die Philharmonie, sehr zur Freude aller Beteiligten. Und es war auch ein sehr erfolgreiches Projekt. Und das ist unser Ziel, mit auch gerade Länder hier im Hinblick auf ihre Kunst ins Gespräch zu bringen, die nicht jeden Tag in Berlin vor der Tür stehen.
Mhm. Ja, also ein sehr breiter Ansatz und Blick in die Welt sozusagen. Lassen Sie uns ein bisschen zurückblicken. Young Euro Classic wurde ja im Jahr 2000 gegründet. Hatten Sie damals bereits eine Vision, ein internationales Netzwerk von Musikerinnen und Musikern zu entwickeln? Was war so der Anfangsimpuls für Young Euro Classic?
Also Ihre erste Frage, ob ich diese Vision hatte, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Es war eine Initiative, die auch ganz wesentlich auf Jugendorchester selbst zurückging, die in Europa etwas Besonderes machen wollten, sich zu Gehör bringen wollten im Jahr 2000. Bei einem solchen zeitlichen Umbruch denkt man ja immer, es passiert was ganz Besonderes. Und so war das auch. Zudem wurde Berlin Hauptstadt von ganz Deutschland. Und auch da, das wollten wir feiern. Und dafür gab es dann auch Mittel und von uns die Idee, mit einem Jugendorchesterfestival mitten im Sommer hier in Berlin die neuen Botschafter, die interessierten Menschen, die es nach Berlin zog, auch zu begrüßen.
Also einmal ist keinmal, heißt es ja, zweimal ist Tradition und dreimal, sagt der Rheinländer, ist Brauchtum. Wie sind Sie dann über das erste Jahr hinweggekommen? Große Euphorie, große Begeisterung, aber wie schafft man sowas dann, wenn man merkt, wow, da passiert was. Wie schafft man das dann wirklich zu institutionalisieren und jetzt eben schon über so eine lange Zeit?
Also die Grundidee von Young Euro Classic und auch mein Ansatz, unser Ansatz zielt ja immer auf Kooperation, auf Zusammenarbeiten, auf Synergien herstellen. Und das tat sich gleich als erste wesentliche Erfahrung auf, als wir mit dem Festival begannen, mit den Orchestern war gut zusammenzuarbeiten. Diese Orchester sind ja im Vergleich zu Profi-Orchester etwas anders gebaut. Da kommen alle 2 Jahre neue Musiker zusammen und die Orchester entstehen in gewisser Weise auch bei gleichem Namen immer wieder neu. Mhm. Das ist bei Profi-Orchestern nicht so. Das sind im Grunde Modelle, wo man sich erprobt auf der großen Bühne mit tollen Dirigenten und Solisten und da ist natürlich auch die Offenheit, die Kooperationsbereitschaft, die Suche nach neuen Möglichkeiten viel, viel mehr gegeben, als wenn man von einer Institution kommt, deren Besitzstände es zu bewahren gilt. Mhm. Und das war ein enormer Impuls. Dann als zweites wesentliches Moment war es natürlich das Publikum. Das Publikum sprach auf diese Idee an, hörte begeistert zu. In der Kulturszene war man am Anfang nicht so überzeugt, also solche etablierten Bühnen den Jugendorchestern zur Verfügung zu stellen, fanden sogar einige etwas despektierlich. Aber ich kann sagen, so nach den ersten Versuchen haben sich die Orchester, die jungen Musiker und Musikerinnen, das wahrlich verdient, ihnen diese Aufmerksamkeit zu schenken.
Und jetzt, wie muss man sich das vorstellen, die Finanzierung, weil öffentliche Finanzierung haben Sie ganz zu Anfang bekommen. Wie ist heute so der Mix der Finanzierung bei Ihnen zwischen Karten, Einnahmen, Sponsoring, sonstige Unterstützung öffentlicher Hand, so ganz ungefähr?
Ja, also in den Anfängen war die Bereitschaft auch von privaten Geldgebern tatsächlich relativ groß, in diese Idee, in die Jugend, in die musikalische Jugend zu investieren, dafür auch Geld zu geben. Wir hatten da eine gute Plattform, eine vielfältige Ansprechpalette in gewisser Weise. Und als sich das dann normalisierte mit dem mit der Hauptstadtfunktion von Berlin, begann es auch zu bröckeln auf Seiten der privaten Sponsoren. Wir haben sehr intensiv daran gearbeitet, über das Ticketing, über das Gästemanagement, die Einnahmen über Ticketverkäufe im Laufe der Jahre zu erhöhen. Wir haben sehr vorsichtig versucht, welche Preispolitik können wir machen. Denn am Anfang war die Idee, ein klassisches Konzert zum Preis für eine Kinokarte. Das haben wir auch propagiert, um den Zugang sehr offen und sehr leicht auch für viele junge Leute zu machen.
Ich glaube, es waren 10 Euro zu Anfang, ne? So ungefähr oder so. Also sehr, sehr, also sehr,
sehr wenig.
Sehr wenig, ja.
Es waren 14 D-Mark damals noch. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre aufgebaut. Auch immer im Kampf darum, wie bekommen wir die Mittel insgesamt zusammen, die wir für ein solches Festival brauchen. Und im Laufe der Jahre hat sich dann auch die öffentliche Hand und die Kulturverwaltungen von Bund und Land immer mehr für dieses Festival interessiert und das dann auch mit dem Hauptstadtkulturfonds beispielsweise kontinuierlich gefördert. Young Euro Classic ist ein sogenanntes regelgefördertes Festival. Und das heißt, da haben wir schon mal eine wirklich großartige Basis. Es sind einige wenige Private uns treu geblieben. Neue zu gewinnen ist sehr, sehr schwer und auch mit ganz anderen Summen, als es früher möglich war. Und ein großer Teil, ich kann sagen, zwischen 35% und 40% sind die Ticketeinnahmen. Also wir sind sehr darauf angewiesen, dass das Festival auch das Publikum so anspricht, dass dieses wiederum bereit ist, für die Tickets zu bezahlen.
Nun sind ja in Berlin die haushalterischen Bedingungen im Moment ein bisschen schwierig für Institutionen, auch für die freie Szene. Spüren Sie das auch als Festival im Moment? Oder sagen Sie, naja, für 25, also jetzt laufende Saison, sind wir erstmal safe, aber 26, 27, da ist ja für das Land Berlin, für die großen Einrichtungen, auch für die Theater, ist ja überall, sind ja Kürzungen avisiert. Da wird noch drüber diskutiert, aber wie sieht das für Sie im Moment aus?
Ja, generell können wir oder leben wir schon seit über 20 Jahren damit, dass es immer jedes Jahr einen Gap gibt, den wir zusätzlich zu den Ticketeinnahmen und auch der Förderung durch den Hauptstadtkulturfonds, der gefüllt werden muss. Und da spielt natürlich GVL und auch die Springer-Stiftung wir machen einen Kindertag, wo wir mit dem Familienministerium in Kontakt gekommen sind. Also wir brauchen wirklich sehr viel Initiative, was neue Partnerschaften angeht, also die Partnerschaften zu gewinnen und die Partnerschaften zu halten. Es ist bisher immer noch mal gut gegangen, würde der Kölner sagen. Aber ich denke, für 26, 27 stehen wir vor sehr großen Herausforderungen.
Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die inhaltliche und qualitative Weiterentwicklung schauen, weil natürlich auch Jugendorchester haben sich in den letzten 20 Jahren deutlich weiterentwickelt. Das Niveau steigt ja doch beachtlich. Und im Jubiläumsjahr 2024 hatten Sie quasi das Festival mit Replay Freiheit der Töne, also einen neuen Impuls gesetzt und quasi auch die klassische europäische Orchestertradition deutlich erweitert, den Blick erweitert. Was war das Motiv für diese Erweiterung?
Naja, es ist interessanterweise, kann ich die Verbindung zum Geld herstellen. Wir haben tatsächlich uns überlegt, wie finden wir neue Partner? Wir haben die Lotto-Stiftung für das Projekt Replay gewonnen, Freiheit der Töne. Wir begannen damit zu überlegen, wir haben eine großartige Kunstmusik in Europa. Große Konzerte, Symphonien, Kammermusik, vielfältige Ensemblepraktiken. Aber natürlich gibt es nicht nur Europa, sondern in der großen, weiten Welt ist auch schon in den vergangenen Jahrtausenden, Jahrhunderten sehr viel passiert, auch gerade im musikalischen Bereich. Und da spielt auch wieder die gesamte gesellschaftliche Situation, die politische Situation mit rein, wo sehr viel diskutiert wird über sogenannte, ich sage mal in Anführungsstrichen, fremde Einflüsse. Und wir stellen immer wieder fest, dass man gerne über etwas redet, was man gar nicht kennt. Und das war für uns die Grundidee, andere große Musiktraditionen aus anderen Kulturräumen kennenzulernen und die in gewisser Weise, wir haben das dann genannt, in einem Festival im Festival vorzustellen. Das wird auch, können wir auch in diesem Jahr fortführen, aber die stehen nicht sozusagen einfach nur nebeneinander, sondern wir versuchen auch gerade mit der neuen künstlerischen Leitung, Alban Gerhardt und Matthias Hinke, auch neue Impulse zu setzen. Also wenn wir ein Ensemble einladen aus Indien beispielsweise, das über die Fähigkeit einer Vokalperkussion-Technik verfügt, die einfach atemberaubend ist. Und wenn wir diese einladen, dann haben wir damit auch die Idee verfolgt, einerseits dieses Ensemble vorzustellen, aber wir haben uns auch überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir Musiker aus diesem Ensemble mit Musikern aus einem symphonischen Orchester zusammentun. Und da ist Matthias Hinke, der viel Erfahrung in Outreach-Projekten hat, sehr erfindungsreich. Es wird also in diesem Jahr erstmalig zu einer musikalischen Begegnung kommen zwischen Musikern aus einem Orchester und Ensemblemusikern. Und die werden in 1-2 Stunden ein kleines Werk zusammen komponieren. Und dies wird dann im Rahmen des Orchesterabends tatsächlich in der Regel nach der Pause vorgestellt. Das sind 5 Minuten. Es ist also eine Premiere, die nur einmal und nur in diesem Jahr stattfindet. Und wir sind sehr gespannt darauf, als wir die Idee an die Orchester heranbrachten und auch an die Ensembles. Und das finden Sie bei dem Nachwuchs immer wieder. Die waren total gespannt und freuen sich darauf, sich in der Sprache, die sie am besten sprechen können, auch mal versuchen zu verständigen. Also das ist ein wirklich neuer Impuls, wo wir das Thema Begegnungen noch in einer weiteren Weise, wie es sowieso schon bei uns passiert, versuchen unter die Künstler und Künstlerinnen, aber auch an das Publikum heranzubringen.
Es gibt ja seit einigen Jahren auch den Europäischen Kompositionspreis. Richtig. Welche Rolle spielt der bei der Weiterentwicklung des Festivals? Denn es fällt ja schon auf, dass im Prinzip auch, wenn man auf dieses Jahr schaut, dass ja eigentlich jedes Orchester fast immer mit einer deutschsprachigen oder europäischen Erstaufführung kommt, also mit einem zeitgenössischen Werk, in der Regel aus seinem Land. Die Ausnahme ist mal, dass das nicht passiert. Also das armenische Orchester beispielsweise dieses Jahr hat da keine Erstaufführung, aber ansonsten ist das ja ein Standard. Und welche Rolle spielt jetzt dieser Kompositionspreis? Also einerseits natürlich, man bekommt zusätzliche Mittel, das ist ja ein Aspekt, aber welche Auswirkung hat das so auf die Nachwirkung? Also wie nehmen Sie das wahr mit diesem Kompositionspreis?
Also das kann man im Grunde nur festivalhistorisch erklären. Als das Festival begann im Jahr 2000, war es auch an den Hochschulen gar nicht mehr so üblich, Kompositionslehre für große Orchester anzubieten. Und um da was entgegenzusetzen, hatten wir dann überlegt, eine anzuregen, neue Kompositionen für Orchester mitzubringen. Das geht auch sehr viel einfacher bei jungen Orchestern. Da kommen manchmal sehr interessante Kompositionen, mal weniger interessante dabei heraus. Aber um das attraktiver zu machen, konnten wir den damaligen regierenden Bürgermeister und alle darauf Folgenden dafür gewinnen, einen Kompositionspreis auszuloben. Der ist auch dotiert mit 5.000 Euro, wo dann die Komposition, die den Preis gewinnt, mit beglückt wird. Und auch da spielt das Publikum wieder eine große Rolle, weil Konzerte sind ja auch eine Zwiesprache mit dem Publikum. Also haben wir über die Idee einer Installierung einer Publikumsjury, das sind interessierte musikalische Laien, die aber einen Vorsitz haben durch einen tatsächlich professionellen Musiker oder Musikerin. Und die hören sich alle diese Ur- und Erstaufführungen an und klären dann in einem mitunter heftig geführten Diskussionsprozess, wem sie sozusagen den ersten Preis geben. Wir haben uns entschlossen, niemals zu teilen, sondern tatsächlich, man sollte sich für eine Komposition entscheiden. Und das hat sich bewahrt und bewährt. Wir nehmen ja nur bedingt Einfluss auf die Programme, die die Jugendorchester mitbringen. Das ist auch ganz leicht verstehbar, weil die Jugendorchester bilden sich immer wieder neu und suchen sich ihren Dirigenten, suchen sich Solisten. Und daraus entwickelt sich dann auch je nach Vermögen des Orchesters und je nach Stand der Technik und dem musikalischen Ausdruck bildet sich dann das Programm, was sie an uns herantragen und nicht nur an uns, sondern sie verbinden das ja in der Regel mit einer Tournee, sonst stellt sich das ja ökonomisch gar nicht dar.
Sie haben die Publikumsjury schon eben angesprochen. Wie unterscheidet sich das Young Leo Classic Publikum von dem anderer Konzerte in Berlin? Weil ich sag mal, die Berliner Philharmoniker haben ihr eigenes Publikum, das Konzert, das Orchester, also jedes Orchester oder jeder Saal hat ja so sein eigenes Publikum. Wenn man zu Young Leo Classic kommt, merkt man, komplett anderes Publikum. Wie nehmen Sie das so über die Jahre wahr? Wie viele Touristen, wie viele Berlinerinnen und Berliner, wie viele Jugendliche sind da? Jetzt ist ja auch die Anfangszeit auf 19 Uhr, also nochmal ein bisschen familienfreundlicher sozusagen gelegt. Wie ist da so die Veränderung, Ihre Wahrnehmung?
Also wir haben ja tatsächlich in den ersten Jahren auch versucht, der Idee zu folgen, wo sind eigentlich Leute, die wir ansprechen können. Das heißt, auch die Kommunikations- und Marketingmaßnahmen waren darauf ausgerichtet, an Leute heranzukommen, die vielleicht in Ausstellung gehen, aber nicht in ein Konzert oder die wir erreichen, ohne dass sie sich sozusagen zu den üblichen klassischen Fangemeinden zählen. Und das ist uns tatsächlich durch unkonventionelle Maßnahmen. Ich erinnere noch, in den ersten Jahren fuhren junge Rollerblader durch die Stadt und verteilten Flyer. Oder es spielten auf einem Lastwagen junge Musiker und machten auf das Festival aufmerksam. Wir haben sehr viel Kontakte mit den Botschaften aufgenommen, die ihre Gemeinden aktiviert haben oder auch anderen Institutionen. Das heißt, wir haben wirklich versucht, und das geht auch weiter so. Wir versuchen jetzt mit den verschiedenen Stadtteilen so weit Kontakt aufzunehmen, dass sie ihre jeweilige Bezirksbevölkerung unter Umständen gefördert, wie wir das mit Neukölln mal praktizieren konnten, in dieses Haus bringen. Das heißt, auch das Haus, das Konzerthaus, was ein etabliertes Haus ist, was sehr prunkvoll daherkommt, gerade für Leute, die das nicht so gewohnt sind, das zu öffnen, dass jedermann da hinein kann. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen durch eine Kombination von vielen Aspekten, vom Preis angefangen, über die Kommunikation, über das Erleben, Bildung von Freundeskreisen und so weiter. Also wir haben durchaus ein Festivalpublikum, was sich freut, was sich begegnet, gerne auf dem Gendarmenmarkt, den wir ja jetzt wieder betreten dürfen seit 2 Jahren. Der hat uns allerdings auch wirklich gefehlt, sozusagen als Festivaltreffpunkt. Und wir sind mal gespannt, wie sich das in diesem Jahr auswirkt.
Ja, den Nicht-Berlinern muss man sagen, der Gendarmenmarkt war eine riesige Baustelle mit tollen Pflasterarbeiten, aber es hat halt ewig lange gedauert und in der Tat, jetzt ist er wieder begehbar und schafft natürlich auch eine schöne Atmosphäre dann vor dem Haus. Auf die frühere Startzeit habe ich schon hingewiesen, also 19 Uhr in diesem Jahr. Was war der Grund dafür, also das nach vorne zu ziehen?
Es sind einfach auch immer wieder Gespräche mit den Besuchern. Und wir haben häufig gehört, dass die Leute sehr gerne vorher vielleicht noch einen kleinen Trink nehmen oder hinterher gerne noch was essen gehen. Die vorgezogene Uhrzeit spielt da eine große Rolle. Und das haben wir in diesem Jahr versucht. Und die ersten Reaktionen so aus dem Kreis der Besucher war durchweg positiv. Mhm.
Und erwarten Sie auch dieses Jahr wieder ausverkauftes Haus?
Naja, wir hoffen, dass wir in diese Richtung gehen. Wir haben ja durchaus auch die Erfahrung, dass es einige Orchester gibt, die noch nicht so bekannt sind. Die werden dann am Anfang schwächer besucht. Ich erinnere an O Modern beispielsweise mit Hugo Ticciati, die sehr unkonventionelle Programme bieten. Die musste man erstmal so ein bisschen unter die Leute bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber daraus hat sich dann über die Jahre auch eine schöne Fangemeinde entwickelt. Mhm. Und die kommen dann.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal ganz konkret jetzt auf das kommende Festival schauen. Und zwar erstmal, wie ist so die allgemeine künstlerische Ausrichtung? Welche Länder und Regionen stehen in diesem Sommer im Fokus?
In diesem Jahr ist ganz eindeutig der Fokus Europa. Wir haben bis auf Armenien und Georgien und ein afghanisches Orchester, was aber aus dem Exil in Portugal herauskommt, haben wir nur europäische Orchester eingeladen und wir denken auch, dass das Thema Europa mit seinen Werten, die sich ja insbesondere auch in dem Orchesteraufbau widerspiegeln, dass das ein wichtiges Thema in dieser Zeit ist. Mhm.
Was kann das Publikum ab dem 1. August im Konzerthaus erwarten? Gibt es besondere Highlights oder neue Formate? Ich habe gelesen, dass auch mehrere Dirigentinnen erstmalig beim Festival dann auftreten.
Ja, wir haben 4 Dirigentinnen in diesem Jahr zu Gast und das ist natürlich nicht ganz einfach. Wir geben mitunter den Wunsch, dass wir uns mehr weibliche Dirigentinnen und Solistinnen wünschen, damit das Gesamtbild etwas ausgewogener ist, geben wir in die Orchesterlandschaft hinein. Aber es ist ein Wunsch und dem muss niemand entsprechen, kann aber. So ist es dann auch mit dem Eröffnungsabend. Das rumänische Orchester war häufiger schon zu Gast bei Young Euro Classic. Mit dem rumänischen Orchester verbindet Young Euro Classic sehr viel. Es hat sich gegründet, wie das oft bei Jugendorchester ist, aus einem gesellschaftspolitischen Impuls. Die rumänischen jungen Künstler wollten der überall bekannten Korruption in ihrem Land, wollten sie etwas entgegensetzen. Und einige Profimusiker haben sich dann auf den Weg gemacht und ihre ganzen rumänischen Kollegen aus den verschiedenen Studienorten zu Arbeitsphasen nach Rumänien geholt und in den letzten Jahren ist da tatsächlich eine Nachwuchslandschaft entstanden, wo auch von diesen Machern gesagt wird, dass sie da sehr viel Young Euro Classic verdanken. Sie sind hier aufgetreten, dass die Reputation, die sie dann mit nach Hause nehmen können, die Resonanz, die sie belegen können auf ihr Tun, führt dann dazu, dass sie in ihrem Land auch finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit erfahren und da auch an Reputation gewinnen.
Haben Sie noch mehr solche Erfolgsgeschichten? Weil das ist ja schon spannend zu sehen, dass man sagt, Rumänien ist durchaus ein Musikland, aber hat natürlich auch seine Probleme. Hat man jetzt gerade auch bei den Wahlen gesehen in Rumänien. Aber
glücklicherweise pro-europäisch ausgegangen
sind. Die glücklicherweise pro-europäisch ausgegangen sind, genau. Haben Sie da noch aus anderen Ländern so Feedback bekommen über die Jahrzehnte, muss man inzwischen sagen, wo Sie sagen, weil Young Euro Classic uns eingeladen hat, weil wir dort quasi eine Sichtbarkeit auf so einer prominenten Bühne bekommen haben. Deswegen sind wir auch im eigenen Land nochmal mit einer neuen Aufmerksamkeit oder mit einer zusätzlichen Förderung versehen worden.
Ja, da gibt es eine Reihe von Geschichten. Ich nehme mal als weiteres Beispiel Portugal. Als Pedro Carneiro, der Dirigent und Gründer des portugiesischen Jugendorchesters, das erste Mal bei uns im Büro saß und sagte, ich will bei euch auftreten, kam er mit einem Kammerorchester. Und wir haben ihm dann gesagt, ob es nicht denkbar wäre, dieses Kammerorchester zu einem symphonischen Orchester zu vergrößern. Und das hat er sich überlegt. Er hat es getan. Und seit dieser Zeit gibt es ein symphonisches Jugendorchester, und gerade diese Initiative ist sehr beispielhaft, weil die sich auch sozialen Fragen widmen. Also die arbeiten beispielsweise mit mental oder körperlich eingeschränkten jungen Leuten. Die werden dann in die Orchesterarbeit integriert, und das kriegen wir dann auch in einer Performance im Konzerthaus mit. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Gerade die letztjährige Eröffnung mit Portugal war ein solches Beispiel. Es war sozusagen Gänsehautprogramm, was die mitbrachten. Und da merkt man die intensive Arbeit mit den Musikern und Musikerinnen, die durch das Team dort gemacht wird. Und wir hatten eine Adresse vom portugiesischen Präsidenten, der ein Grußwort gesprochen hat zu der Einladung, zu dem Umstand, dass die Portugiesen Young Euro Classic eröffnen können. Also da hat sich eine ganze Menge getan, und die Orchester sagen das auch, gerade in Süd- und Osteuropa, ohne Young Euro Classic gäbe es sie gar nicht mehr. Das ist ein Zitat, was ich von dort her habe. Es ist natürlich nicht bei jedem Orchester so, wenn Sie das European Union Youth Orchester oder Schleswig-Holstein, die haben ganz andere Förderstrukturen, das sind internationale Zusammensetzung, auch im Grunde Begegnungsprojekte, und die brauchen zwar uns als Plattform, aber nicht so als Impulsgeber.
Was sind denn Ihre persönlichen Highlights, wenn Sie jetzt auf den Sommer schauen, wo Sie sagen, also Sie gehen im Prinzip zu jedem Konzert, aber wo sagen Sie, da muss man hingehen, weil sonst verpasst man was? Also Rumänien, Eröffnungskonzert ist schon mal gebongt, 1. August, aber wenn Sie nochmal so zwei, drei weitere, wo Sie sagen, da freue ich mich besonders drauf, weil...
Ja, ich finde das georgische Orchester sehr interessant. Die bringen einen jungen Pianisten mit, Zotne Zetginice. Ich bin absolut des Georgischen nicht mächtig, das ist schwierig, aber das ist ein ganz junger Mann, ein Ausnahmetalent. Und das war dann eine Anregung von Alban Gerhard, der ja selbst im internationalen Bereich sehr viel Konzerte, Cello-Konzerte gibt, und der sagte, wenn Georgien, dann muss dieser junge Mann unbedingt dabei sein. Das ist dann auch gelungen, darauf freue ich mich besonders. Wir haben zwei Jazzorchester dieses Mal dabei, wie immer das Bundesjugendballett, für das Young Euro Classic auch das Highlight ihrer jeweiligen Saison ist. Und O Modern mag ich sehr gerne, weil Hugo Ticciatti immer sehr ungewöhnliche Programme mitspielt. Und dann will ich verweisen auf dieses besondere Abschlusskonzert, das afghanische Jugendorchester, was in Portugal seit 2021 Exil gefunden hat. Und das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Dr. Samast ist der Gründer eines Musikinstitutes in Kabul. Und der hatte nach der ersten Taliban-Regierung ist er geflohen nach Australien, kam dann wieder zurück, als andere Regierungen am Drücker waren. Und 2021 wusste er genau, was passiert. Die Taliban haben die Musikinstrumente zerstört, die haben die Infrastruktur zerstört. Und ihm ist es tatsächlich gelungen, mit 273 Menschen, also jungen Künstlern und Künstlerinnen und deren nahen Verwandten, aus Afghanistan zu fliehen. Und dann war es natürlich wichtig, wer nimmt uns auf, auch in seiner Gesamtheit. Und hier spielt das portugiesische Jugendorchester mit seinem Direktor wieder eine Rolle. Es gab damals eine Kommission, die darüber beraten hat, können wir die aufnehmen? 273 Leute, die haben Asyl bekommen, die haben einen Pass bekommen und so weiter. Und da in dieser Kommission saß auch wieder Pedro Carneiro und auch in diesem Jahr verstärkt er dieses Orchester mit 11 portugiesischen Musikern, sodass das 70-köpfige Orchester ein sehr spannendes, aber auch auf die afghanische Musiktradition bezogenes Programm bieten wird.
Ja, man hört schon, also unheimlich vielfältige Zusammenhänge, Hintergründe quasi über Jugendorchester gebildet. Das finde ich ja schon faszinierend, gerade diese Portugal-Afghanistan-Connection. Also man kann sich da, denke ich, auf sehr, sehr spannende Konzerte freuen. Der Vorverkauf läuft schon. Wie ist so die gefühlte Nachfrage im Moment?
Die gefühlte Nachfrage entspricht etwa dem der letzten Jahre. Wir haben ja festgestellt, dass mit der Corona-Pandemie sich das Kaufverhalten doch ganz stark verändert hat. Also während früher man einfach einen stärkeren Vorverkauf hat, ballt sich das ein bisschen stärker kurz vorher. Aber wir gehen sozusagen vom Verlauf davon aus, dass das auch in diesem Jahr gut sein wird. Es hängt natürlich davon ab, das Publikum Young Euro Classic treu bleibt.
Ja, das werden wir doch ganz bestimmt hoffen und ich glaube, die Voraussetzungen sind auch hervorragend dafür. Wenn Sie jetzt mal auf die nächsten Jahre schauen, so welche langfristigen Ziele verfolgen Sie damit? Weil Sie haben eine Entwicklungsgeschichte hinter sich, Sie haben schon beschrieben, viele Orchester kommen jetzt schon wiederholt. Haben Sie so bestimmte Entwicklungsachsen auch mit der neuen künstlerischen Leitung, wo wir sagen, das sind eigentlich Ziele, die wir dann auch noch über den Weg der Jugendorchester, der Ensembles mit der Erweiterung Richtung Jazz und Tanz, darüber haben Sie ja schon gesprochen, die Sie da noch mit einbeziehen wollen?
Ja, tatsächlich. Wir überlegen sehr intensiv, diskutieren sehr intensiv, wie man das Thema Begegnungen, musikalische Begegnungen immer wieder neu definieren kann. Und ich sprach ja vorhin schon über diese sehr spezifische, im Grunde kompositorisch geleitete Begegnungsformat von Ensemblemusikern mit ganz anderen musikalischen Traditionen und Orchestermusikern, die eine europäische Kunstmusiktradition pflegen. Und das sind so Dinge, die probieren wir aus, wie funktioniert das und wie gehen die Orchester mit, wie geht das Publikum mit, das ist ein neugieriges Publikum, das lässt sich begeistern und diesen Weg wollen wir weitergehen. Das machen wir auch am Kindertag, indem wir dieses partizipative Element, also junge Kinder, die ins Konzerthaus kommen, dass die komponieren, dass die Musikinstrumente ausprobieren, dass sie sich in verschiedenen Workshops engagieren, dass sie dann auch ihre kleine Plattform erhalten. Wir arbeiten da zum Beispiel mit Querklang zusammen, die da sehr erfahren sind. Und die Musiker, die etwas gemeinsam tun, bekommen auch eine kleine Plattform, das vor Publikum aufzuführen. Mhm. Also in diese Richtung wollen wir arbeiten. Wie verstärken wir die Kommunikation, die Vernetzung? Und ich denke, da kann uns einiges Spannendes erwarten.
Es bleibt bei den Paten für die einzelnen Konzerte?
Wir haben schon im letzten Jahr das Patenkonzept etwas verändert. In den Anfängen, in den ersten Jahren, ging es ja vor allen Dingen darum, das Festival bekannter zu machen, in Kreise reinzukommen oder auch Kreise zu attrahieren, die ansonsten nicht so in Konzerte gehen. Das hat sich jetzt in gewisser Weise überholt. Wir hatten letztes Jahr einen Jubiläumspaten mit Boris Aljinovic, der auch unter Einbeziehung von Fragen aus dem Publikum Geschichten zu Young Euro Classic, zu seiner Genese, zu seiner Entwicklung, zu seiner aktuellen Ausrichtung erzählt hat. Das war ganz spannend. Wir werden in diesem Jahr das Moment der Teilhabe der Musiker etwas verstärken. Wir kennen das ja, dass die Musiker am Anfang kurz ihr Orchester vorstellen und dann den Paten vorstellen. Es wird vereinzelt Paten geben, wie zum Beispiel bei der Slowakei. Michal Voretsky ist eine bekannte Größe, der nicht nur Literatur produziert, sondern sich auch gesellschaftlich sehr engagiert. Aber es sollen dann diese Musiker ein kleines bisschen mehr erzählen, was das Besondere an ihrem Orchester sind, sodass wir das Interesse des Publikums auch über die Hintergründe, was passiert eigentlich, damit so ein Orchester auf der Bühne stehen kann, etwas mehr erfährt. Das ist nur wenig, aber es gibt immer interessante Geschichten und in diese Richtung wollen wir gehen. Also die Sichtbarmachung von Teilhabe, von dem, was passiert, bevor man auf der Bühne steht.
Wollen Sie schon mal spoilern? Gibt es wieder Sonnenblumen oder verzichten Sie auf Blumen?
Nein, wir wollen auf unsere Sonnenblumen nicht verzichten. Wir haben ja da ein sehr sparsames Konzept in jeder Hinsicht, aber es ist auch ein sehr symbolisches und insofern bleiben wir dabei. Es wird auch die Hymne von Ivan Fischer von jedem Orchester wieder gespielt und da haben wir doch sehr interessante Varianten, insbesondere wenn wir Jazz einladen auch andere Orchester machen sich da mitunter interessante Gedanken, wie die zu interpretieren ist. Das bleibt, es wird wieder den blauen Teppich geben mit den gelben Europasternen. Der Gendarmenmarkt ist, wie ich sagte, schon wieder offen, sodass bestimmte Elemente absolut wiedererkennbar sind. Aber wenn wir etwas verändern, wollen wir das behutsam tun. Eine neue Idee ist nicht einfach schon getan, wenn man sie hat, sondern das muss sich ganz organisch in das Gesamtkonzept integrieren. Und da haben wir mit der neuen künstlerischen Leitung, die ja jetzt ein Duo ist, Alban Gerhard und Matthias Hinke, haben wir da auch erfahrene und oft mit unkonventionellen Ideen behaftete Leitung.
Ja, also die behutsame Markenentwicklung, die ja auch die Großunternehmen oder andere große Kulturunternehmen dann machen. Wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade. Normalerweise stelle ich hier die Frage nach einem Musikerwitz, wenn ich einen Musiker habe, Intendantenwitz, wenn ich einen Intendanten als Gesprächspartner habe oder einen Dirigentenwitz, wenn ich einen Dirigenten habe. Haben Sie einen auf Lager oder es kann auch eine Anekdote sein, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist aus Ihrer Zeit jetzt bei Young Euro Classic, wo Sie sagen, das war wirklich überraschend?
Es ist wirklich schwierig aus der Fülle der Geschichten, die häufig hinter der Bühne passieren, die kleinen Unglücke da etwas herauszufinden. Ich kann nur sagen, was mich am meisten bewegt, ist, wenn es vereinzelt Orchestern gelingt, eine Situation zu schaffen, wo man eine Stecknadel fallen hören könnte. Das ist passiert 2019, als wir 20 Jahre Young Euro Classic feierten und alle 9 Beethoven-Symphonien aufführen konnten und die 9. auf den Platz auf den Gendarmenmarkt übertragen konnten. Und da waren 5.000, 6.000 Menschen, die die Europahymne mitsangen. Und durch diese besondere immersive Technik, die wir damals ausprobiert hatten, gebe ich zu. Aber mit Ralf Bauer-Dievenbach hatten wir da einen sehr vorbrechenden Akustiker, der das ausprobieren wollte. Und es war gar kein Risiko, es kannte vorher niemand. Und es wurde auf den Platz übertragen und man hatte das Gefühl, man sitzt im Konzerthaus selbst. Und dann war es so leise, dass man auch draußen eine Stecknadel fallen hören konnte. Und zum Schluss sang dann das Publikum im Saal und die Leute vorne auf dem Gendarmenmarkt, die Hymne. Das war ein sehr, sehr bewegender Moment.
Ja, Young Euro Classic als großes musikalisches Gemeinschaftserlebnis zwischen Jugendorchestern und dem Publikum. Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Dr. Gabriele Minz.
Vielen Dank.